Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute bei Spiritualität schließen wir eine kleine Reihe ab. Es geht um das Thema Gottes Gnade zeigt Wirkung, die Früchte des Heiligen Geistes. Heute eben der dritte und letzte Teil zu diesem Thema. Referent zu diesem Thema ist Dr. Christoph Ohli, den ich nun ganz herzlich in Trier begrüße. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Professor Christoph Ohli ist Priester der Erzdiözese Köln und seit April 2010 ist er Professor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät in Trier. Gottes Gnade zeigt Wirkung, die Früchte des Heiligen Geistes. Sie werden sich auch noch einen ganz kurzen Rückblick halten und anschließen an die ersten beiden Sendungen. Bitte nun um den Vortrag.
Danke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser dritten Sendung, die sich nun in Folge mit den Früchten des Heiligen Geistes beschäftigt, kommen wir haben es gerade gehört, zu einem Abschluss. Wir schauen dabei auf die letzten vier der insgesamt 12 Früchte des Heiligen Geistes, namentlich die Früchte der Selbstbeherrschung, der Langmut, der Bescheidenheit und der Keuschheit. Dabei wissen wir aus unseren bisherigen Überlegungen nun schon recht gut, dass die einzelne Frucht nur in ihrer Verbundenheit mit den anderen verstanden werden kann. Zusammen werden sie als die Frucht des Geistes bezeichnet. Demzufolge sind sie so etwas wie die verschiedenen Beeren einer einzigen Weintraube, die in ihrer Fruchtbarkeit und in ihrem schönen Glanz wunderbar anzuschauen ist. Die einzelne Beere trägt Wesentliches zur Schönheit der Weintraube bei, aber erst in ihrer Einheit und in ihrem Zusammen mit den anderen kann diese Schönheit der Traube erstrahlen. Gerade in den vergangenen Wochen konnten dies vielleicht manche von Ihnen, die in der Nähe von Weinbergen wohnen, auch ganz real beobachten. Der Gedanke der einen Traube, die aus vielen Beeren besteht, legt sich vom Ursprung dieser geistlichen Einsicht in das Wirken des Heiligen Geistes nahe. Schauen wir deshalb, bevor wir uns den vier letzten Geistesfrüchten widmen, zunächst noch einmal etwas tiefer auf jene Stelle im Neuen Testament, die uns in das Geheimnis dieses göttlichen Wirkens des Heiligen Geistes hineinführt und es uns berühren lässt. Der heilige Paulus stellt in seinem Brief an die Galater, das heißt an die Kirche in Galatien, den Unterschied zwischen einem Menschen fest, der sich von der reinen Äußerlichkeit leiten lässt. Paulus verwendet dafür den Begriff Fleisch. Und auf der anderen Seite jenem Menschen, der sich unter das Innere, das Göttliche, Paulus spricht hier vom Geist, stellt und von dort her Führung erfährt. Hören wir deshalb mit Aufmerksamkeit seine Worte aus dem Galaterbrief.
Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Beide stehen sich als Feinde gegenüber, so dass ihr nicht imstande seid, das zu tun, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dem allem widerspricht das Gesetz nicht. Alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, worum geht es, Paulus? Der Völkerapostel Paulus redet, wie es vielleicht auf das erste Hinhören den Anschein macht, keiner Leibfeindlichkeit das Wort, nach dem Motto, das böse Fleisch, der gute Geist. Er möchte vielmehr die Christen davor warnen, auf die reine Äußerlichkeit, auf die Vergänglichkeit, ja, auf den Reiz des Leiblichen zu bauen. Wer das tut, der verfällt der Vergänglichkeit. Deshalb sagt er, die Werke des Fleisches, die Werke und Folgen dieses rein Äußerlichen werden schnell erkennbar. Wir haben es gehört, Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, über Streit, Eifersucht, Jähzorn bis hin zu Neid und Missgunst und ähnlichen Verhaltensweisen. Und wir werden Paulus zustimmen müssen, wenn wir in unsere heutige Welt schauen. Wie viel äußerer Glanz ist da, wie viel Streben nach Äußerem in Schönheit, Ansehen, Macht, Eigentum, Besitz und anderes mehr. Alles Verhaltensweisen, durch die es kalt wird in der Welt, kalt im Herzen der Menschen. Was zählt, ist das eigene Wohl, das eigene Ansehen, die eigene Befriedigung. Nein, das ist und kann nicht Kennzeichen der Gegenwart Gottes im Menschen sein. Wer sich im Glauben der Taufe und der Eucharistie als Tabernakel versteht, der, wie die Gottesmutter Maria, Christus in sich trägt und ihn beherbergt, der muss auch danach leben. Er muss und darf sich den Lebensstil des Herrn zu eigen machen und dabei etwas von dem bezeugen, was Ziel dieses Lebensstils ist, von dem es im Katechismus heißt, die Früchte des Geistes sind Vollkommenheiten, die der Heilige Geist in uns als Erstlingsfrüchte der ewigen Herrlichkeit hervorbringt. Erstlingsfrüchte der ewigen Herrlichkeit. Und dieser Lebensstil der ewigen Herrlichkeit heißt eben nicht Egoismus, sondern heißt reine, einfache, demütige, aber eben dadurch auch erfüllte und unüberbietbare Liebe. Deshalb sagt Paulus, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut und so weiter. Alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das mag nach einer Überforderung klingen. Und sie wäre es tatsächlich, wenn wir nicht auf die letzten Worte des heiligen Paulus hören würden, mit denen er uns in seinem Galaterbrief den Ursprung dieses Lebensstils vor Augen hält und uns im Auftrag Gottes sagt, ihr vermögt so zu leben, wenn ihr auf mich hört, auf mich baut, aus mir lebt. Deshalb schreibt Paulus, und wir können seine innere Erregung in dieses Wort nur zu gut vernehmen, wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Mit anderen Worten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist der Geist Gottes, den uns Christus verheißen und gesandt hat. Ihn schenkt er uns Tag für Tag in seinen siebenfältigen Gaben, über die wir ja bereits in früheren Sendungen nachgedacht haben. Und dieser Geist ist es, der, sofern wir ihn in uns wirken lassen, dann auch seine vielfältigen Früchte hervorbringt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Jetzt wird uns vielleicht auch noch einmal der Titel unserer Sendungen deutlich und einsichtig. Gottes Gnade zeigt Wirkung, die Früchte des Heiligen Geistes. Wie die Beeren einer Traube nur aus dem Saft des Weinstocks leben, so vermögen auch wir nur Frucht zu bringen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, in Glaube und Liebe, wenn wir aus dem Lebenssaft Jesu Christi, aus seinem Geist in Wort und Sakrament leben. Doch dann, ja, dann ist alles möglich. Gottes Geist zeigt in uns Wirkung. So hat es Papst Benedikt XVI. Auch beim letzten Weltjugendtag in Sydney ausgedrückt, als er den Jugendlichen auf die Frage, was ist diese Kraft des Heiligen Geistes, sagte, es ist die Kraft des göttlichen Lebens. Es ist die Kraft desselben Geistes, der am Anfang der Schöpfung über den Wassern schwebte und der, als die Zeit erfüllt war, Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist die Kraft, die uns und unsere Welt auf das Kommen des Gottesreiches ausrichtet. Der Papst fuhr fort, er selbst, Christus, der durch den Heiligen Geist empfangen und von der Jungfrau Maria geboren wurde, ist zu uns gekommen, um uns diesen Geist zu bringen. Als Quelle unseres neuen Lebens in Christus ist der Heilige Geist auch auf sehr reale Weise die Seele der Kirche, die Liebe, die uns mit dem Herrn und untereinander verbindet, und das Licht, das unsere Augen öffnet, damit wir die Wunder der Gnade Gottes sehen, die uns umgeben. So Papst Benedikt in Sydney. Lassen wir uns, bevor wir nun auf die letzten vier der 12 Früchte des Heiligen Geistes blicken, in die Atmosphäre des Gebetes hineinziehen. Bitten wir um die Gaben des Heiligen Geistes, sodass sie selbst in uns Frucht bringen können. Jetzt und zu allen Stunden unseres Lebens. Denn das Wort des heiligen Paulus ist wahr, es ist aber auch Auftrag. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf die ersten 8 Früchte des Heiligen Geistes haben wir in den vorausgehenden Sendungen bereits aufmerksam geschaut. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und Sanftmut. Die 9. Frucht des Heiligen Geistes ist nun die Selbstbeherrschung. Was verstehen wir unter Selbstbeherrschung, von der bekannte deutsche Dichter, Lyriker und Journalist Matthias Claudius einmal sagte: Niemand ist frei, der über sich selbst nicht Herr ist. Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte drückt es noch stärker aus, wenn er feststellt: Die Wurzel aller Sittlichkeit ist die Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung steht in diesen Gedanken offensichtlich für eine individuelle, ja fast tugendhafte Fähigkeit, wenn man so will, sich im Griff zu haben. Das heißt, nicht kurzschlüssig, unüberlegt, raubeinig, rein emotional zu handeln. Der, der sich selbst beherrscht, weiß offensichtlich, Leidenschaften, Empfindungen und Spontaneität zu zügeln. Nicht, um sie gänzlich zu unterdrücken, sondern um sie gleichsam gereinigt zu leben. Gereinigte Haltungen werden und bleiben frei von Extremen, die schließlich nur schädlich sind. Deshalb vermag in der Selbstbeherrschung in der Tat auch ein Ursprung für die Sittlichkeit liegen und damit auch für das Zusammenleben von Menschen. Dazu passt die Tatsache, dass man beispielsweise von Alexander dem Großen erzählt, er habe, um sich nicht zu unüberlegten Taten hinreißen zu lassen, jedes Mal erst bis 30 gezählt. Also, so soll er gesagt haben, das ist ein wunderbares Rezept. Befolgt es, wenn es nötig sein sollte. Und noch besser ist es, ihr zählt bis 60. Also, Ruhe und Überlegung führen offensichtlich zu einem beherrschten und sinnvollen Verhalten. Nun ist die Selbstbeherrschung als eine Gabe Gottes ja nicht nur eine persönliche Leistung, sie ist Geschenk, sie ist Frucht des Heiligen Geistes, die ihren Ursprung in Gott selbst findet. Wer sich bemüht, selbstbeherrscht zu leben, strahlt demzufolge etwas von Gottes Geduld und Gottes Ruhe aus. Und erkennt auf diese Weise die Größe und Erhabenheit Gottes und seines Wirkens in sich selbst an. Ein selbstbeherrschter Mensch bezeugt Gottes Gegenwart in sich. Hingegen spricht der unbeherrschte, emotional aufbrausende Mensch von den eigenen Leistungen und damit oft vom eigenen Unvermögen. Wer schreit, hat Unrecht, hat mir einmal ein weiser Priester gesagt. Wer schreit, hat Unrecht. Selbstbeherrschung hingegen bedeutet, eine innere und äußere Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen, die aber nicht Gleichgültigkeit bedeutet. Im Gegenteil, wir sollen ein brennendes und liebendes Herz im Apostolat und insbesondere in der Begegnung mit Menschen haben. Doch es soll rein sein. Rein von Zorn, rein von Überheblichkeit, rein von Stolz. Dann kündet es von Gottes Sein, von Gottes Gegenwart im Menschen. Ja, dann wird der Mensch als Tabernakel Gottes unter den Menschen erkennbar. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn wir in diesem Bild bleiben, das wir zu Anfang verwendet haben, dann können wir jetzt sagen, es gibt auch eine zehnte Beere an der Traube des Geistes Gottes und seiner Frucht in uns. Und das ist die Langmut, die oft auch mit der Frucht der Geduld in Verbindung gebracht wird. Also nach der Selbstbeherrschung nun die Langmut. Langmut, ein Wort, das wir wahrscheinlich nur noch selten verwenden. Was steckt in diesem Wort? Langer Mut? Ja, Langmut spricht von etwas, zu dem man tatsächlich lange Mut benötigt. Namentlich in der Haltung als Christ, in freudiger Hoffnung warten zu können auf die Stunde Gottes, in der er seine Pläne der Barmherzigkeit und der Heiligkeit in unseren Seelen verwirklicht. Freudige Erwartung, warten zu können, ohne sich darüber zu beunruhigen, immer noch so arm und elend zu sein, also sicher und gewiss zu sein, dass Gott treu ist und uns in unserer Sehnsucht nach Heiligkeit erhören wird. Davon spricht die Langmut. Für diese Frucht benötigt man also, wenn man es so sagen möchte, einen langen Atem. Wie schnelllebig ist unsere Zeit? Wie schnell werden Reaktionen erwartet? Hat man da noch Zeit zu solch einer Langmut? Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Warten. In einer Zeit, in der doch niemand mehr warten will, nicht mehr an der Kasse des Supermarktes, nicht mehr auf die Zeit der Ernte, nicht mehr auf die Hochzeitsnacht, nicht mehr auf das gemeinsame Essen. Alles muss doch sofort und unmittelbar greifbar sein. Der moderne Mensch, er kann und will oft nicht mehr warten. Die christliche Langmut spricht mit Blick auf Gott eine andere Sprache. Das Warten können ist nämlich eine Eigenschaft Gottes, die auch in uns lebendig werden soll. Auch und gerade hinsichtlich des eigenen Bemühens, Gottes Lebensstil mehr und mehr zu pflegen, bedarf es dieser Fähigkeit. Der Fähigkeit, vertrauensvoll zu warten und zu erwarten. Immer wieder entdecke ich, dass ich diesem Ideal Gottes in mir nur hinterherzulaufen vermag. Da denke ich, oft gelingt es mir nicht, trotz meines Bemühens so zu leben. Und doch darf ich ruhig bleiben, weil ich weiß, dass Gott in mir handelt, dass Gott in mir wirkt, dass Gott mich bewegt, stets weiterzugehen. Mit Vertrauen, mit Hoffnung, mit Zuversicht, dass er das gute Werk, das er in mir begonnen hat, auch vollenden wird. Klingt das nicht in jenen berühmten Worten des heiligen Paulus in seinem ersten Brief an die Kirche von Korinth wieder, wenn es dort heißt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Mit diesen Worten können wir sehen, dass die Langmut tatsächlich eine Eigenschaft Gottes, ein Kennzeichen seiner Liebe ist, die auch in uns zum Leuchten kommen kann, wenn wir ihn in uns handeln lassen. Davon war der heilige Franz von Sales zutiefst überzeugt, als er einmal nach dem Gebet vor dem Tabernakel feststellte, ich habe vor allem die unbegreifliche Güte und Langmut erwogen, mit der Gott mich so väterlich in meinen Sünden ertragen, so oft und liebevoll zur Umkehr eingeladen, so langmütig auf meine reuige Buße gewartet hat. bis zu diesem Jahr meines Lebens trotz all meiner Undankbarkeit, Unredlichkeit und Untreue. Der heilige Franz von Sales. Gottes Langmut mit mir, dankbar annehmen und sie dann selbst im Umgang mit anderen bezeugen und leben. Das ist wahrlich ein Geschenk Gottes, doch ein Geschenk, das zu leben uns der Herr zutraut, allerdings auch zumutet. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, oft schon haben wir in unseren Überlegungen über die Früchte des Heiligen Geistes den heiligen Franz von Sales zitiert. Dieser große Heilige der Kirche besaß nicht nur die Fähigkeit der kraftvollen und einprägsamen Formulierung. Sie war darüber hinaus gepaart mit einer tiefen geistlichen Einsicht in den Glauben und auch in die Situation, ja, in die Gebrechlichkeit des Menschen. So sagt er in seiner unnachahmlichen Art über die 11. Frucht des Geistes, nämlich die Bescheidenheit: Will man erkennen, ob ein Mensch wirklich weise, gelehrt, hochherzig und edel ist, dann muss man prüfen, ob diese Eigenschaften mit Demut, Bescheidenheit und Duldsamkeit gepaart sind. Denn dann sind sie echte Werte. Mit anderen Worten, ein Mensch kann noch so viel wissen, er kann noch so viele Fertigkeiten besitzen, er kann ein noch so großes Herz für andere besitzen. Wenn diese Eigenschaften nicht mit dem gepaart sind, was der Begriff Bescheidenheit ausdrückt, sind sie, ich weiß, dass das hart klingt, aber sie sind letztlich wert und fruchtlos. Ein starkes, aber wahres Wort, das erkennt, was Bescheidenheit wirklich meint. Bescheidenheit ist, so können wir es vielleicht sagen, eine übernatürliche Veranlagung der Seele, die sie dazu drängt, in allen Dingen das richtige Maß zu halten und die sie in gleicher Weise davor bewahrt, in Extreme zu verfallen. Sie gibt aller Fähigkeit also das rechte Maß und bewahrt vor Stolz, bewahrt vor Hochmut. Deshalb lehrt Franz von Sales die ihm anvertrauten und fordert: Hüte dich vor allem Gezierten und Eitlen, vor jedem auffallenden und unsinnigen Aufputz. So viel du kannst, halte dich stets an Einfachheit und Bescheidenheit, den größten Schmuck der Schönen und die beste Entschuldigung der Hässlichen. Bescheidenheit setzt also nach diesen Worten des heiligen Franz von Sales alles ins rechte Licht, also ins Licht Gottes. Erinnern wir uns nicht an die ersten Worte von Kardinal Ratzinger, als er gerade zum Papst gewählt, sich der Welt als Benedikt der 16. zeigte und dabei sagte: Nach dem großen Papst Johannes Paul II. Haben die Herren Kardinäle mich gewählt, einen einfachen und bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn. Mich tröstet die Tatsache, dass der Herr auch mit ungenügenden Werkzeugen zu arbeiten und zu wirken weiß. Vor allem vertraue ich mich euren Gebeten an, in der Freude des auferstandenen Herrn und im Vertrauen auf seine immerwährende Hilfe gehen wir voran. Der Herr wird uns helfen und Maria, seine allerseligste Mutter, steht uns zur Seite. Danke. Wie sehr ist er doch diesen ersten Worten als Papst treu geblieben. Ja, mehr noch, wie sehr wächst dieses Zeugnis der Bescheidenheit des Papstes von Tag zu Tag. Haben wir diese päpstliche Bescheidenheit in ihrer Wirkkraft nicht wieder kürzlich beim Besuch in Großbritannien erleben dürfen? Als sie fähig war, die gegen den Papst gerichtete Presse innerhalb von 4 Tagen zu verwandeln, von einer aufgehetzten Meute zu einer staunenden, ja leise sogar über den Papst jubilierenden Gruppe von Journalisten. Nicht, dass diese Menschengruppe und ihr Verhalten je Maßstab für uns wäre. Der Maßstab bleibt allein Gott. Doch diese Verwandlung innerhalb weniger Tage zeigt doch das Wunder, dass die Bescheidenheit als Frucht des Geistes in der Person des Papstes vollbringen konnte. Und das ist wichtig, auch in uns vollbringen kann. Bescheiden sein, demütig sein, einfach sein. Das sind Haltungen, die wir als Kinder Gottes leben können, weil wir nichts aus uns, sondern alles von Gott erwarten. Jeder Erfolg und jeder Misserfolg, jedes Lob und jede Kritik wollen wir nicht unseren Leistungen und unserem Vermögen zusprechen, sondern mit Dankbarkeit dem zurückgeben, der dies in uns bewirkt hat. Deshalb gehören Bescheidenheit und Dankbarkeit immer zusammen. Und schließlich gelangen wir zur letzten, zur 12. Frucht des Geistes. Die Keuschheit. Eine Frucht, über die man nicht mehr viel spricht und über die man nicht selten auch einen Bogen macht, weil man meint, sich mit ihr in unserer Zeit der Lächerlichkeit preiszugeben. Woran liegt das eigentlich? Der Grund dafür liegt wohl darin, dass die Keuschheit etwas mit der Sexualität des Menschen und damit mit seinem Innersten, ja mit seinem Intimsten zu tun hat. Und auch wenn heute jeder meint, besonders aufgeklärt zu sein, spricht man darüber nicht gerne. Oder wenn doch, dann nur in lächerlicher Weise. Zudem, so glaube ich, ist auch ein Grund darin zu sehen, dass nach Meinung vieler mit der Keuschheit einfach ein Verbot gemeint ist. Etwas, was für den Verzicht, für das Warten und somit gegen das immer haben wollen spricht. So etwas scheint nicht in unsere Zeit zu passen. Nun, dieses Thema der Keuschheit umfassend zu durchdringen, benötigte wohl eine eigene Sendung. Hier wollen wir uns allein unter der Perspektive der Keuschheit als Frucht des Geistes fragen, was damit als solche gemeint ist. Deshalb nur einige wenige Grundgedanken. Im Katechismus der katholischen Kirche heißt es, Keuschheit bedeutet die geglückte Integration der Geschlechtlichkeit in die Person. Folglich die innere Einheit des Menschen in seinem leiblichen und geistigen Sein. Die Geschlechtlichkeit, in der sich zeigt, dass der Mensch auch der körperlichen und biologischen Welt angehört, wird persönlich und wahrhaft menschlich, wenn sie in die Beziehung von Person zu Person, in die vollständige, zeitlich unbegrenzt, wechselseitige Hingabe von Mann und Frau eingegliedert ist. Keuschheit ist also die Frucht des Geistes in uns, die nicht Halt vor dem Leiblichen macht. Dann könnte man sagen, die Früchte des Geistes sind halt nur im Geistlichen zu suchen. Nein, die Keuschheit macht uns deutlich, dass das Wirken des Geistes nicht vor dem Leiblichen Halt macht, sondern im Gegenteil auch und gerade den Leib ganz durchdringt und in die göttliche Ordnung der Schöpfung hineinversetzt. Deshalb ist es richtig, wenn das Kompendium der katholischen Kirche, also die Kurzfassung des Katechismus, festhält, in der Nachfolge Christi, der das Vorbild der Keuschheit ist, und jetzt kommt's, sind alle berufen, ihrem jeweiligen Lebensstand entsprechend ein keusches Leben zu führen. Die einen in der Jungfräulichkeit oder in der gottgeweihten Ehelosigkeit, die eine hervorragende Weise ist, sich leichter mit ungeteiltem Herzen Gott hinzugeben. Die anderen, die verheiratet sind, indem sie die eheliche Keuschheit leben. Und die Unverheirateten, indem sie enthaltsam leben. Keuschheit der Unverheirateten, Keuschheit der Verheirateten, Keuschheit der Gottgeweihten. Ein und derselbe Begriff, der dasselbe, wenn dann schließlich auch in unterschiedlichen Berufungen meint. Nämlich, Gott gemäß zu leben, und wie es der Katechismus sagt, die eigene Geschlechtlichkeit als Gottesgeschenk anzunehmen und sie in den eigenen Lebensentwurf zu integrieren. Was bedeutet das? Integrieren. Das heißt, entweder durch Verzicht der Ausübung von Sexualität, also Abstinenz, Enthaltsamkeit auf Gott auszurichten. Das tut der Priester im Zölibat, das tun die Ordensleute im Gelübde der Jungfräulichkeit. Oder die Keuschheit mittels eines verantwortungsbewussten Umgangs in der Ehe auszuüben. Beides bedeutet Keuschheit? Eine gottgemäße Integration der Gabe Sexualität in die eigene Lebensberufung, sei es im Verzicht, ebenso wie in der konkreten Ausübung. Freilich ist die eheliche Vereinigung von Mann und Frau dabei ein besonders intensiver Ausdruck gegenseitiger Liebe. Der Leib hat seine eigene Sprache, die nicht verfälscht werden darf. Wenn sich Mann und Frau einander hingeben, dann bedeutet dies in der Sprache des Leibes: Ich gehöre dir an, für immer und ganz. Ich binde mich in Liebe und Treue an dich. Das aber heißt, das Ja-Wort der Trauung ist Voraussetzung für die Aufrichtigkeit dieser auch sexuellen Hingabe. Wer das Ja-Wort nicht geben kann oder will und trotzdem die sexuelle Gemeinschaft sucht, belügt letztlich sich selbst und den anderen, indem er mit dem Leib etwas zum Ausdruck bringt, was er mit dem Herzen gar nicht oder noch nicht meint. Hier müssten wir nun natürlich tiefer in diesen Sachverhalt eindringen, doch das kann an dieser Stelle nicht geschehen. Wir müssten beispielsweise in die wunderbare Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Schauen, der uns ja die Schönheit, aber eben auch die Verantwortung menschlicher Sexualität verkündet hat. Festhalten wollen wir hier die Bedeutung der Keuschheit als Frucht des Geistes in uns, indem wir auf einen schönen Gedanken von Papst Paul VI. Hören, der einmal sagte: Was die Keuschheit betrifft, ich meine den Geist der Keuschheit, so muss man der Welt verständlich machen, dass sie keine nebensächliche Kraft ist, am Rande nötig nur für bestimmte Lebensstände und die also der Großteil der Menschen beiseite lassen kann. Die Herrschaft des Geistes über das Fleisch, das ist keiner Spezialität jener, die einer größeren Liebe wege dem Gebrauch des Fleisches entsagt haben. Diese Meisterschaft ist unverzichtbar für die Menschenwürde. Sie gehört zu der Tugend, welche die Alten das Maß halten, die Temperance nannten. Das ist Selbstbeherrschung. Und ich wage zu sagen, so der Papst, dass die Keuschheit das erreicht, wonach die Modernen mit Recht sehr stark drängen: die Verfügbarkeit, die Selbstbestimmung, die Freiheit. Lasst uns nicht fürchten, sehr hoch von dem zu sprechen, über das der Großteil der Leute ganz niedrig denkt. Es gibt keine wahre Freiheit ohne den Geist der Keuschheit. Und ich würde überdies sagen, dass die Keuschheit, besonders die eheliche Keuschheit, mit Glaube und Liebe verbunden ist. Wo immer der Geist der Keuschheit in den Gewissen schwindet, sieht man auch die Fähigkeit schwinden, das Wort Gottes in sich zu vernehmen. Den Wunsch nach dem ewigen Leben, den Durst nach einem Gespräch mit Gott. Alles in allem, der gesamte Geist der Seligpreisungen kann zusammengefasst werden in der Seligpreisung: Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Bringen wir diesen Gedanken von Papst Paul VI. Auf den Punkt, dann können wir den inneren Zusammenhang der Keuschheit mit vielen anderen Geistesfrüchten sehen. Die keusche Seele wacht also mit der größten Sorgfalt darüber, das Herz von jeder Gefühlsregung freizuhalten, die sie, und sei es noch so geringfügig, vom einzigen Gegenstand ihrer Liebe, von Jesus, ablenken könnte. Sie wacht darüber, niemals von Gott getrennt zu werden. Im Gegenteil, Gottes Gegenwart mit Leib und Seele zu leben. Und dies in der Ehe, ebenso wie in der Ehelosigkeit, als Mann ebenso wie als Frau, als junger Mensch ebenso wie als alter Mensch. Denn nur darin ist Leben in Fülle, in der beständigen, bleibenden und ewigen Gemeinschaft mit Gott, der mein Schöpfer, Vater, mein Erlöser, Sohn und mein Tröster und Erhalter, Heiliger Geist. 12 Früchte des Heiligen Geistes, die in Wahrheit nur eine einzige Frucht sind: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Langmut, Bescheidenheit und Keuschheit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitten wir den Heiligen Geist, dass er immer wieder neu in uns durch seine 7 Gaben diese 12 Früchte, ja, diese eine Frucht hervorbringen kann, indem er sie uns schenkt und uns zu empfangsbereiten Gefäßen gestaltet, so wie wir dieses heilige Gefäß, den Tabernakel Gottes, in Maria, der Jungfrau und Gottesmutter, sehen und betrachten dürfen. Deshalb rufen wir auch im Heiligen Geist zu ihr, der Braut des Geistes und dem Gefäß Gottes. Sie möge uns an sich binden, uns formen und prägen, sodass wir wie sie und mit ihr Gefäß Gottes und sein Tabernakel auf Erden sein können, erfüllt mit den Gaben des Heiligen Geistes und strahlend schön in Wahrheit und Liebe durch die Früchte des Geistes, die sein Wirken in uns bezeugen. Und so rufen wir zu ihr: O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz dar. Und um dir meine Hingabe zu bezeugen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o Mutter, bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und Eigentum. Amen.
Heute bei Spiritualität das Thema Gottes Gnade zeigt Wirkung, die Früchte des Heiligen Geistes. Im heutigen dritten Teil standen die Früchte Selbstbeherrschung, Langmut, Bescheidenheit und Keuschheit im Mittelpunkt der Betrachtung von Professor Christoph Ohly. Herr Professor Ohly, ich wollte noch zu dem Ausschnitt aus dem Galaterbrief etwas fragen, weil der heilige Paulus ja da eben zweimal vom Gesetz spricht. Zum einen, wenn man nach dem Fleische lebt, das stünde das nicht unter dem Gesetz, und umgekehrt eben, dass dem allem widerspricht das Gesetz nicht. Eben Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und so weiter. Meint der heilige Paulus da explizit den Dekalog oder gesamtheitlich eben das Gesetz Gottes, oder was meint er konkret damit?
Ist es so zu deuten, dass damit das jüdische Gesetz natürlich gemeint ist, damit inhaltlich vor allen Dingen der Dekalog, was immer ja auch, das merken wir in der Verkündigung Jesu in den Evangelien, unter der Gefahr der Äußerlichkeit steht. Dass äußerlich Gebote und Verbote gehalten oder nicht gehalten werden. Und es ist ja gerade der Herr im Evangelium, der dieses Wirrwarr von Geh- und Verboten auf dieses zentrale Gebot der Gottes- und Nächstenliebe zurückführt, um damit auch neue Orientierung zu geben, was es für einen Menschen bedeutet, ihm nachzufolgen. Das heißt, konkret sich an diesen zentralen Geboten der Liebe zu Gott und zu den Menschen zu halten, die dann eben entsprechende Auswirkungen haben, wie es hier Paulus dann im Galaterbrief ausführt.
Ich begrüße nun unsere erste Hörerin in der Sendung, Frau Höger aus Memmingen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte ganz kurz was sagen, also so ungefähr ein bisschen ein Zeugnis geben. Diese ganzen Gaben des Heiligen Geistes, die sind mir jetzt, wo ich ein paar Tage im Kloster war, in meinem Urlaub, wieder ganz, ganz stark bewusst geworden, und mich einfach auch Gott hinzugeben, auch wenn es mir mal schwerfällt, einfach mich von ihm berühren zu lassen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, nach vielen Wirrwarr, und es ist noch nicht zu Ende der Wirrwarr, aber das Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Und diese ganzen Gaben des Heiligen Geistes, wenn ich versuche, aus Gott zu leben, es gibt mir auch ganz viel Kraft zu meiner Arbeit. Und ich kann den Menschen auch ganz anders begegnen, besser. Also diese Gaben des Heiligen Geistes sind schon ein Wunder, möchte ich sagen.
Danke für Ihr Zeugnis, Frau Höger. Professor Ohly, wollen Sie dazu noch etwas ergänzen?
Ja, ergänzen nicht. Ich danke für das Zeugnis und danke auch für den Gedanken, der damit verbunden ist. Auf der einen Seite die eigene Schwäche natürlich als Mensch zu sehen.
Ja, immer wieder und immer noch.
Ja, und auf der anderen Seite aber dieses im wörtlichen Sinne zumuten Gottes, dass wir nach seinem Lebensstil zu leben vermögen und dass wir das erkennen können, wenn wir sehen, meine Güte, wie sehe ich plötzlich die Menschen anders, wie sehe ich Situationen anders, ich vermag es. Und das beides miteinander in Bezug zu bringen, auf der einen Seite die Erfahrung der eigenen Schwäche, auf der anderen Seite dieses Vertrauen Gottes in mich, doch ich kann so leben, wenn ich mich auf ihn einlasse. Das spiegelt sich für mich ein bisschen bei Ihnen wider, dass beides eigentlich im Leben als Christen
auftaucht. Es ist unglaublich, was Gott mit einem Menschen anfangen kann. Mhm. Also es ist wirklich unglaublich, ich stelle das an mir selber fest. Ja.
Wenn der Mensch es lässt, wenn der Mensch Gott zulässt, auch wirklich in ihm handeln zu können, dann kann er Großes aus dem Menschen machen. Ja,
immer wieder wird man auch profan und schlecht und nachlässig. Aber es gibt inzwischen immer mehr Momente, wo ich mir denke, Mensch, also ich arbeite in einer Behinderteneinrichtung, es muss man ganz kurz sagen, und da lag neulich ein Bewohner, so ein knapp 40-Jähriger von mir auf dem Bett, und dann habe ich den so angeguckt und habe gedacht, dann habe ich die Augen von, das klingt jetzt vielleicht unglaublich, aber ich habe die Augen von Gott, ich habe in ihm Gott gesehen. Das ist eigenartig, gell?
Ja gut, der Mensch spiegelt natürlich, wir haben das ja auch eben in diesem Bild vom Tabernakel Gottes so gesagt, spiegelt die Gegenwart Gottes da. Mensch ist ein Abbild Gottes. Und wenn wir in den Menschen schauen, sehen wir, und das lehrt uns ja auch die Inkarnation Gottes in Jesus Christus, immer auch Gott selbst, ohne dass der Mensch Gott ist, aber von Gott als Kind angenommen, doch etwas von seinem Wesen, von seinem Dasein widerspiegelt. Nicht zuletzt sagt Johannes ja, Gott ist die Liebe. Und wenn Jesus uns auffordert, diese beiden zentralen Gebote der Liebe zu Gott und zum Menschen zu leben, dann leben wir etwas vom Wesen Gottes und spiegeln ihn natürlich auch in unserem Dasein wider. Und das ist etwas, was die Würde und die Größe des Menschen von unserem Glauben her ausmacht. Und etwas, was wir in unseren gesellschaftlichen Diskurs unserer Zeit immer wieder einbringen müssen. Wir glauben an das Gute, an die Würde des Menschen, weil er Geschöpf Gottes ist. Aber ein ganz wichtiger Gedanke und eine wichtige Erkenntnis, die damit verbunden ist.
Frau Höger, vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, wiederhören.
Alles Gute, Gottes Segen. Auf Wiederhören. Ich wollte noch auf einen Aspekt aufmerksam machen, weil Sie haben es selber auch gesagt, zum Beispiel bei Langmut. Es sind ja die Früchte des Heiligen Geistes praktisch nicht jetzt so in der modernen Sprache verankert, wenn man sie tiefer betrachtet. Mhm. Hat das auch damit zu tun, dass auch in der Verkündigung generell einfach diese Dinge nicht mehr so oft zur Sprache kommen?
Das kann auch ein Gedanke sein, natürlich, aber dass wir solche Worte nicht mehr gebrauchen, hat nicht nur etwas mit der Verkündigung zu tun, hat natürlich auch mit der Entwicklung von Sprache zu tun. Mhm. Wenn wir ein anderes Wort dafür hätten, könnten wir es auch vom Lateinischen oder vom Griechischen her anders übersetzen. Aber wir müssen erklären, was hinter den Worten steckt, und die Einsicht, die damit verbunden ist, die stößt uns eigentlich auch wieder an, solche Worte öfter zu gebrauchen. Aber ich gebe Ihnen recht, wir müssen es natürlich in der Verkündigung vormachen, wenn wir beispielsweise um das Pfingstfest herum vielleicht einmal über diese Früchte sprechen und solch einen Begriff wie Langmut wieder ins Gespräch bringen, wenn man so will.
Mhm. Damit das auch in uns wirken kann und wir uns auf den Weg machen, diese heutige Betrachtung und auch die anderen zwei Teile zuvor, da bitten wir nun um Ihren priesterlichen Segen.
Gerne, ja. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und aller Heiligen und Seligen des Himmels, segne und geleite euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Christoph Ohli, für die Gestaltung dieser Sendung.
Gerne.
Alles Gute und Gottes Segen
für Ihr Wirken.
Danke.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein heute bei Spiritualität. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Löschberger.